Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.
Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
Sonntag, 16 Uhr. Wir haben Zeit, wir haben Lust, wir sind gespannt. Hier in der blauen Stunde auf ein Gespräch. Wir, das bin ich und Claudia Marschner. Hallo Claudia.
Hallo.
Du bist eine der Gästinnen? So ein bescheuertes Wort. Du bist einer der Gäste, so geht's auch, die ich vorher nicht kenne und auf die ich aber trotzdem irgendwie gespannt bin, weil ich ein paar Informationen habe und das reicht eigentlich aus, um neugierig zu sein. Weil du hast einen Beruf, ja, zu dem man, würdest du sagen, Berührungsängste hat?
Ja, ich auch immer wieder.
Du auch immer wieder?
Ja.
Nennen wir es beim Namen, du bist Bestatterin. Du arbeitest oder hast ein Bestattungsinstitut?
Genau, ein Bestattungsinstitut habe ich.
Totengräberin? Sensefrau?
Bösartig. Sag man nicht.
Du kommst, wenn der Mensch geht.
Genau.
Und ja, darüber wollen wir reden. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und ich merke schon, das ist nicht das erste Gespräch, das du darüber führst.
Nö.
Ja, weil du, weil man dir wahrscheinlich Fragen stellt, die man sich selbst auch gerne stellen würde.
Naja, es ist ein Bereich, wo man in die Tiefen gehen muss. Du kannst das Thema Tod, Sterben, Bestattung, kannst du nicht oberflächlich behandeln, dauerhaft. Ja, sonst würden wir uns entsorgen. Also wir können auch eine Entsorgungsgesellschaft werden und sagen, da kommt die BSR. Die netten Männer, die ziehen sich schwarze Anzüge an, dann kommen sie in so eine spezielle Tonne und weg sind sie. Bestattung ist schon ein bisschen anders. Also hängt an Kultur, an Gefühlen.
Na klar.
Emotion.
Gut, dann fangen wir mal mit dem Technischen an, mit der Umgebung deiner Arbeit. Ein Bestattungsinstitut ist ein Institut, warum heißt das Institut?
Ist ja besser als Bestattungs- oder Sargladen. Früher hieß es, glaube ich, auch Sargladen.
Lebensentsorgung.
Oder?
Nee. Also Bestattungs-
Geht tiefer, bitte.
Institut.
Grab tiefer, bitte.
Okay. Ich hoffe, man gestattet uns auch ein bisschen. Ist es Sarkasmus? Ja, ne? Wir können sarkastisch sein.
Es gibt ein Prinzip, das merke ich in Deutschland, verstecke dein blutend Herz hinter einer lachenden Maske.
Mhm.
Das ist schon ein Lebensprinzip. Ironie, Sarkasmus, aber man könnte damit auch aufhören.
Ja, aber darüber reden wir gleich, nämlich warum man dem Tod immer mit so einer Ernsthaftigkeit begegnet. Aber lass uns wirklich erstmal beim Technischen bleiben. Du hast ein Bestattungsinstitut in Berlin. Und wo genau in Berlin?
In Schöneberg.
In Schöneberg, also mitten in der Stadt. Und da verkaufst du, weil du bist ja eigentlich Geschäftsfrau, den Umgang oder die Abwicklung des Lebens und den Umgang mit dem Tod. Indem du den Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben oder irgendjemanden verloren haben, möglichst sensibel wahrscheinlich erklärst, was passiert jetzt eigentlich? Wann fängt das an? Wann kriegst du die erste Meldung, dass jemand gestorben ist? Kriegst du da überhaupt Informationen? Woher erfährst du das?
Die Menschen rufen mich an, nachts, zu jeder. Also ich habe, das ist ein Teil meines Berufes, 24, also 24/7, wie man heute sagt. Und Bereitschaftsdienste und die Menschen rufen an und sagen, meine Oma ist gestorben.
So. Okay, die Menschen rufen dich an. Es gibt keine zentrale Stelle, die das verwaltet?
Nee.
Okay, das ist also eine private Initiative, sich bei dir zu melden.
Ja.
Und warum gerade bei dir? Weil bist du regional gebunden? Also wenn man in Schöneberg lebt, muss man zu dir kommen?
Nee, muss man nicht.
Man kann auch nach Tempelhof.
Du kannst jeden Bestatter, du kannst auch einen österreichischen Bestatter wählen, der nach Berlin kommt. Den lässt du einfliegen. Kannst du auch machen. Macht aber keiner. Ich mache das jetzt seit 30 Jahren und arbeite eigentlich am besten für alle Beteiligten, wenn ich empfohlen werde. Das Bestattungsinstitut ist im Grunde ein Kaufmannsladen. Und da spielt es erstmal keine Rolle, ob ich Filtertüten oder Särge oder Urnen verkaufe. Ja. Das ist Prinzip Verkauf. Und meine Arbeit beginnt aber sozusagen auch vorher und dieses Guiden hindurch. bis zum Friedhof, administrative Sachen, Standesamt, Erledigung der Sterbeurkunden, auch deutsch-türkische Familien, ich muss zu Konsulaten, muss Apostillen besorgen, also die Urkunde einer Urkunde.
Okay, und so weiter. Warte, ich merke schon.
Zu viel.
Boah, das ist ja Hammer, wie viel damit zusammenhängt. Wir müssen das ordnen. Wann hast du das erste Mal überlegt, ich will Bestatterin werden?
Gar nicht.
Wie ist es passiert, dass du es geworden bist?
Ich wollte immer Schauspielerin werden. Ich muss es einfach immer so sagen. Und als Kind hatte ich da auch so gelb-grünes Licht zu Hause, bis meine Mutter starb. Und dann sagte meine Oma, kommt gar nicht in Frage, du machst einen anständigen Beruf, du wirst nur noch gut als Schauspielerin, dann stürzt du ab, wirst Alkoholikerin und...
Stimmt, hast du recht gehabt.
Foundation.
Kann ich bestätigen.
Ja. Also es war schon sehr klug und ich habe dann, also alles Kreative war damals noch verwehrt, also ich wollte Modezeichnerin werden, Dekorateurin hat mich interessiert.
Also damals, also darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin jetzt 57.
Ja, also vor 30 Jahren, da warst du 20, so und in den 20ern.
Nee, jünger, 16.
Jünger noch, okay.
16. Und dann habe ich mir einfach den Beruf Bauzeichnerin ausgesucht. Hat mich nicht interessiert, aber ich muss dir sagen, diese 3 Jahre Korinthenkackerei am Millimeterpapier, am Reißbrett, der Millimeter ist der Meter auf der Baustelle, hat mich abgenervt bis zum Get-No. Ich finde nach wie vor, dass Architekten zum Kotzen langweilig bauen in Deutschland. Also nie in geschwungenen Formen, immer Stammheim. Bum, bum. Aber es ist eine Disziplin. Und das hat mir eine Struktur gegeben als Mensch.
Und wann kam dann der Kontakt zur Bestattung? Also wann hast du überlegt, eigentlich eine gute Idee? War das Zufall? Hast du es dir ausgesucht?
Nee. Ich hatte einen Lehrherrn in einer Firma, der mich so väterlich angenommen hat auch. Der hat gesagt, die mache ich fit. Die gefällt mir. So Berlin. In Berlin wurdest du auch schnell rumgereicht. Kennst du jemanden, der mir hier im Büro helfen und so? Die Kleine, die ist richtig. Die nehme ich mir, die mache ich mir fit, die bilde ich aus und so.
Für was?
Erstmal im ganzen kaufmännischen Bereich.
Okay.
Und das war dann sozusagen eher eine interne Ausbildung. Also ich habe dann nochmal so ein bisschen Fortbildung gemacht bei der, über die IHK, bla bla. Und der hat mir dann eigentlich gezeigt, wie auch eine Firma funktioniert. Und unsere Wege trennten sich 2, 3 Jahre. Ich bin dann wieder woanders untergekommen. Und der rief mich irgendwann an und sagte, wo bist denn du, Puppe? Der hat immer Puppe zu mir gesagt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe so ein bisschen Schlagseite eigentlich, weiß ich überhaupt nicht, was ich gerne möchte. Und sagt er, komm mal vorbei. Und ich dachte, wo arbeitet er denn? Und da war er Lohnbuchhalter bei einem Bestatter.
Ah, okay, dann kommt's.
Und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, aber ich komme dich besuchen. Und ehe ich mich versehen habe, hatte ich den Arbeitsvertrag unterschrieben.
Ah, okay. Ja. Ich will gar nicht jetzt so einen Abriss deiner Biografie machen. Ich wollte erstmal nur wissen, wie du dazu gekommen bist. Weil es ist ja schon ungewöhnlich. Warum wird man Bestatter? Warum sucht man die Nähe zum Tod? Dann hast du angefangen, erstmal wahrscheinlich in der Buchhaltung. Wie nah ist der Tod, wenn du da in der Theorie sitzt? Und wie riecht der Tod?
Also ich muss sagen, für mich war es ein relativ leichter Einstieg, weil meine Mutter verstarb. Die hat sich das Leben genommen, als ich 14 war. Und dadurch war der Beruf für mich plötzlich interessant.
Weil du eine eigene Auseinandersetzung mit dem Sterben geführt hast.
Weil ich Fragen beantwortet bekommen habe. Was macht jemand in der Gerichtsmedizin? Wer bringt wann, wen,
wohin? Ja, deswegen habe ich gefragt, wie riecht der Tod? Also das ist ja die unmittelbare Nähe dazu bringt ja auch Erkenntnisse, die man sich sonst nur vorstellt.
Der Tod ist immer die Wahrheit. Wir duften nicht nach Job und Jill Sander.
Sondern nach Kot, oder? Und Erbrochenem.
Nach Eiweißen, die sich zersetzen, ist nicht schön. Also eine Amtsärztin hat mir mal sehr burschikos gesagt, sie müssen nur mal einen Schnitzel in 3 Tage ins Fenster legen und nicht in die Kühlung. Dann haben sie eine ungefähre Vorstellung, was so passiert.
Wir müssen Musik hören und wir hören mal...
mal Musik.
Genau, bevor es unangenehm wird. Es ist überhaupt nicht unangenehm,
bevor es riecht.
Sehr angenehm. Die Vorstellung ist nicht so toll, das stimmt. Und natürlich ist naheliegend, wir hören Musik über Tod, also Lieder, die was damit zu tun haben. Wir sind ungefähr eine Generation, ich bin 2 Jahre jünger als du. Nick Cave und Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, könnten wir hören.
Ja.
Es gefällt dir.
Natürlich.
Das nächste schlägst du vor, überleg schon mal zum Thema Tod, was dir einfällt. Dir fällt bestimmt eine Menge ein, weil die Leute ja auch Musik aussuchen für Beerdigung. Aber jetzt hören wir erstmal Musik. Claudia Marschner ist bei mir zu Gast in der Blauen Stunde und gleich geht's weiter. Claudia Marschner ist bei mir in der Blauen Stunde. Sie ist Bestatterin und wir wollen ein bisschen über ihre Arbeit erfahren, aber auch über das Gefühl und vielleicht die Gefühle derer, mit denen sie arbeitet. Jetzt hast du eben gesagt, du bist eigentlich eine Geschäftsfrau. Du verkaufst ja den Umgang mit Sterben, aber auch die Utensilien und die Prozeduren und auch vielleicht die Werte, die damit verbunden sind. Also entwertet ist falsch. Entweihst du den Tod auch ein bisschen? Ist es eine nüchterne Arbeit?
Nee, würde ich nicht sagen. Also wichtig ist immer, wenn Menschen kommen, die, nehmen wir mal an, da ist die Mutter gestorben oder der Sohn oder verunglückt, ein Motorradunglück, ein Fahrradunfall. Morde habe ich ein Glück nicht viele. Ja, also wo.
Aber hast du auch?
Es kommt schon auch vor, und dann ist natürlich das ganze Fass offen. Die Kripo ermittelt, du kriegst die Papiere nicht, die Familie ist aufgewühlt. Also du musst immer, das ist eigentlich der schwerste Teil, versuchen ganz ruhig und sachlich zu bleiben.
Das meine ich mit, vielleicht war das Wort entweihen falsch, aber nimmst du dem Tod den Schrecken? Also ist es, weil das ist ja eine sehr nüchterne Angelegenheit, die du dann vollziehst.
Das ist ein Versuch, ja. Also,
ich meine damit auch nicht empathielos. Also du wirst wahrscheinlich empathisch sein müssen auch, oder?
Manchmal auch streng. Also ja, ja, weil Menschen, du musst dir vorstellen, du bist Rettungsschwimmer an einem Strand, eine Frau kreischt hysterisch im Wasser rum, du gehst rein mit deiner Boje, du packst die, sagst, hallo, mein Name ist Serda, Baywatch, Ruhe. Zur Not musst du ihr auch eine klatschen.
Also, um sie aufzuwecken?
Um zu sagen, zieh mich hier nicht mit runter.
Ah, okay.
Das passiert auch manchmal. Ja. Und dann muss man sagen, eins nach dem anderen. Wir sortieren, wir können uns nochmal treffen. Ich kann Ihnen auch erstmal einen Seelsorger empfehlen oder eine gute Therapeutin. Manche Leute sind dann auch angepisst, weil...
Was willst du von mir?
Was will ich jetzt?
Ich kann damit selber umgehen.
So. Und es ist schwer, an die Menschen ranzukommen.
Hättest du dir damals, als deine Mutter sich das Leben genommen hat, gewünscht, dass jemand dich beschützt oder führt?
Ja, absolut.
Gab es diesen Menschen?
Lass mich überlegen. Nee, wir sind alle, also in der Familie nicht, wir sind alle komplett auseinandergekugelt. Ich würde sagen, meine Großmutter war ein Felsen, die war da. Und ich konnte mich einfach daran glipschen.
Ja, 14 ist auch ein Alter, wo man das ja voll mitbekommt.
Ja, und meine Oma war gut, weil sie nicht geheuchelt hat. Die hat alles übers Essen geregelt. Die hat gesagt, setz dich hin, ich mache jetzt erstmal eine Suppe und dann wird gegessen. Und ich war völlig, alle Schmetterlinge schwirrten mir durch den Kopf. Also ich war völlig zerstört eigentlich auch im Kopf.
Und der Schmerz, also diese Trauer, der Schmerz, den du hattest, konnte der in irgendeiner Form abklingen, dadurch, dass du ein Backup, deine Oma hattest? Oder war das eine Betäubung? Bist du später dann nochmal aufgewacht und dir wurde das bewusster?
Nee, bei mir, also 14 ist ja pubertär.
Ja.
Und meine Oma war da. Also die hat auch nicht versucht, irgendwie einzuwirken. Die hat mich auch gerne um die Lampe mal fliegen lassen und hat gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's.
Hat sie selber getrauert?
Ja, aber still für sich. Typische 05er Jahrgang. Zwei Kriege erlebt, erstmal ab durch die Mitte. Kochen, essen, existenzielle Dinge.
Man zeigt das nicht.
Und bei mir war es wirklich so, dass ich dachte, fuck you all. Schule könnt ihr mal vergessen. Also ich habe dann regelmäßig geschwänzt. Bin nicht nach Hause gekommen, bin einfach durch die Stadt, bin in Clubs, auch reingekommen, hab gesagt, bin 16. Ich will jetzt hier rein. Ja, dann geh rein. Also
du hast die Balance verloren.
Total. Also auch, ich habe auch gemerkt, wenn die ersten beiden Präsidenten, die du im Leben triffst, sind deine Eltern. Sind auch die schönsten,
Autoritäten,
die besten, ja, wo man auch Respekt hat. Wenn dann die Präsidentin den Thron verlässt, also dann besteigst du den Thron.
Dann wirst du die Präsidentin.
So sieht's mal aus.
Anführerin einer Junta.
So sieht's aus. Und ich war wirklich mit den schweren Mädchen und Jungs unterwegs. Also die genauso auf der Straße rumstrauchelten. Also typisch Schwester ever. Nur, dass sie eben nicht singen konnten. Ein
bisschen damals. Strahlst du es auch aus. Ich sage das jetzt nicht despektierlich. Man sieht...
Die Straße in mir.
Nee, schlimmes Wort, aber das Einzige, was mir gerade einfällt, eine Patina. Also so etwas wie, du bist tätowiert, also du bist jetzt nicht so eine Geschäftsfrau, die man sich vorstellt, sondern du siehst, man sieht den Punk in dir. So würde ich sagen. Wo war dein Vater?
Der war freundlich abwesend. Kreativ, talentiert, Musiker, auch gestrauchelte Existenz. Also immer noch die in-between preußische Erziehung und irgendwie 68er ist toll. Mhm. Hätten sie es mal lieber konsequent betrieben.
Okay, jetzt machen wir einen Sprung. Du wirst erwachsen. Diese Begegnung mit dem Menschen, der dich da gefördert hat, führt dazu, dass du in einem Bestattungsinstitut landest. Wie sehr war das eine Therapie? Also hast du gemerkt, ich suche mir das auch? Weil ich etwas verstehen will, das hast du ja ganz am Anfang gesagt.
Also ich, eine Therapie würde ich es nicht nennen. Die kam viel später. Aber ein Verstehen, ein fachliches Verstehen.
So eine Art Konfrontationstherapie meine ich aber eher. Also ich schaue dem Tod in die Augen.
Kann sein. Für mich war es, was ich nicht ertragen konnte, ich habe früher oft gelogen und habe gesagt, meine Mutter ist in Australien.
Also wenn, weil du dich geschämt hast?
Nee, weil ich diese Heuchelei nicht wollte. Wie kann eine Mutter
du wolltest
sich
dieses,
das Leben
okay,
nehmen?
Okay, du wolltest das nicht, dass Leute mit dir Mitleid haben.
Die Augenbrauen-Nummer.
Ach, du Arme, das tut mir ja so leid. Und dann denkst du so, ey, lass mich in Ruhe, ich komme damit schon klar.
Hat mir überhaupt nicht geholfen. Weil so bringt nichts. Aber diese fachliche Auseinandersetzung, dass ein Ausbilder auch völlig unabhängig von dem Tod meiner Mutter sagt, guck mal, wir fahren zusammen in die Gerichtsmedizin, ja, da lernst du den auch mal kennen, sind nette Menschen, Ärzte, keine Schlechter oder Fleischer, die da blutverschmiert stehen.
Es hat eine Distanz geschaffen, also es hat es theoretischer gemacht.
Na, auch diese ganze Horrorfilmkacke ist aus meinem Kopf verschwunden. Du bist ja beseelt von damals ja minimalst Horrorfilm, aber die reichten schon. Also ich habe gemerkt, dass ich so dem Tod nicht den Rücken gedreht habe, weil ich dachte, vielleicht kommt doch noch irgendwie eine Hand aus dem Sarg.
Ja,
ich riskiere es mal lieber nicht.
Boah, es ist echt, also ich muss wirklich mich nochmal ordnen, weil es kommen ja so viele andere Themen noch auf. Glaubst du an Gott zum Beispiel, denke ich gerade. Glaubst du mehr an Gott oder weniger als ich, weil du damit zu tun hast? Hat Gott was mit Tod zu tun?
Hoffentlich. Ich kann es nur hoffen.
Weil es so grausam ist oder warum hoffst du es so?
Nee, weil wir sind ja so studiensüchtig, aber es gibt wirklich eine schöne Studie, die nach dem Mauerfall erstellt wurde. Und da ging es ein bisschen um Religionen. Dann hat man festgestellt, dass Menschen in der DDR schwieriger trauern können, weil sie eben weniger im Glauben verhaftet sind. Mhm. Also wenn danach nichts kommt.
Das ist der nackte Realismus, der dich erwartet. Dann ist da auch nichts mehr.
Das ist schlecht. Wäre schön, wenn da irgendein Licht käme und sagt, Claudia, du hast alles richtig gemacht. Du kommst nicht vors jüngste Gericht.
Jetzt überlege ich, ob du...
Glaubst du an Gott?
Boah, schwere Frage.
Mal mehr, mal weniger, oder?
Nee, für mich ist Gott nicht eine Person, das ist jetzt eine sehr einfältige Gott. Antwort. Ja, für mich sind das Elementarteilchen. Also eine Kraft, die zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich das tue, was ich heute tue, würde ich jetzt Gott nennen. Weil ich das nicht aktiv selbst war, aber ich habe es durch meine Handlung initiiert. Und dieses Zusammenkommen dieser Elementarteilchen, die dann ein Ergebnis hervorgebracht haben, das kann man vielleicht Gott nennen. Aber Gott ist nicht ein Ding oder eine Person.
Ist wie die Liebe. Du kannst das, wenn du anfängst, das zu betatschen, geht's irgendwie kaputt.
Liebe ist auch Gott. Also man kann Liebe auch als einen Teil Gottes sehen. Man kann auch Wut oder Hass oder Emotionen insgesamt oder interaktive Dinge. Also es ist schwer zu sagen, ich glaube, wir sind nicht so mächtig, wie wir denken.
Nee.
Sondern wir sind oft auch ausgeliefert und ohnmächtig.
Ja. Mini. Ja. Also der Tod ist echt einerseits ein Schnitt, ein Wimpernschlag. Du bist weg, der kommt und sagt, jetzt Serdar kippt jetzt hier um.
Ja.
Und dann sitze ich hier am Mikrofon und sage.
Das wäre noch cool, ne?
Nee, irgendwie nicht. Aber er ist auch ein Himalaya, du kommst nicht zum Ende. Also das ist eigentlich ein ewiges Gärtnern. Das Einzige, was ich wirklich begriffen habe, Kinder gehen damit toll um. Also ein Mädchen, die involviert war und eine ältere Schwester verloren hatte, die sagte mal im Büro mit ihren Eltern, die guckten sich Bilder an und sagte, wo bin ich denn auf dem Foto? Und da sagte die Mutter, da warst du noch nicht da, ich war schwanger mit dir. Und die bohrte immer rum und die verstorbene Schwester war halt Thema. Und dann sagte sie, Da warst du, da war ich in deinem Bauch. Warst du, und wo war ich vorher? Da sagt sie, naja, da warst du noch nicht in meinem Bauch. Also so ganz so schnell patente Antworten. Und dann sagte die Kleine, warst du traurig, als ich noch tot war? Hm. Also genau dieser Kreislauf.
Ja, die dachte, dass sie tot ist, wenn sie nicht geboren wurde.
So sieht's aus.
Das stimmt ja
eigentlich auch logisch.
Wir müssen Musik hören, wir wollen Musik hören. Hast du eine Idee? Du bist dran.
Wir hören jetzt Highway to Hell von AC/DC.
Oh, das ist sehr gut, das machen wir. Claudia Marschner ist bei mir zu Gast, sie ist Bestatterin und gleich geht's weiter. Wir sprechen dann hoffentlich nicht nur über die traurigen Dinge, weil vielleicht gibt's ja auch irgendwas, was ja lustig oder fröhlich oder wie auch immer ist. Ich bin gespannt. Mhm. In der blauen Stunde heute ist Claudia Marschner. Sie ist, wie gesagt, Bestatterin. Ich wollte dir was erzählen, weil du eben sprachst von dem plötzlichen Tod oder der Vorstellung dieses Kindes davon, wo man ist, wenn man noch nicht auf der Welt ist. Also in diesem Nichts, aus dem man kommt und in das man geht. Ich war vor ein paar Wochen in Frankreich, in den Vogesen. Und es war ein wunderschöner Tag. Wunderschön heißt nicht Sonnenschein. Ich mag Regen sehr gerne. Es hat Bindfäden geregnet und diese ganze Natur war durchtränkt von Leben. Also man spürte, die Bäume haben sich sehr gefreut, die Pflanzen, weil es lange trocken war vorher. Und es war sehr lebendig alles. Und ich bin dann spazieren gegangen. Ich gehe sehr gerne im Regen spazieren und habe dann eine kleine Kirche gesehen, bin eingebogen zu diesem Vorplatz und da sah ich in einer Garage, ich hatte das vorher schon gehört, Notärzte und Polizisten, zwei Notärzte. Und beim genaueren Hinsehen sah ich, dass jemand auf dem Boden lag mit einem ziemlich dicken Bauch. Und dann hörte ich auch noch das Piepen eines EKGs und sah, dass sie den wiederbeleben wollten. Der ist offensichtlich umgefallen in seiner Scheune oder in seiner Garage. Und plötzlich war der Tod da. Also auch für mich, ich kannte diesen Menschen nicht, aber in meiner Vorstellung passierte ganz viel. Wie alt war der? Warum ist der gestorben? Dann habe ich geguckt, sind Leute im Haus, die seine Verwandten sein könnten? Tatsächlich kamen aus dem Haus dann auch zwei junge Frauen. Und ich habe mich gefragt, warum das mich so eingetrübt hat. Also was war in dem Moment mit mir? Habe ich das auf mich bezogen? Habe ich was projiziert? Habe ich mich selbst dort liegen sehen? Oder ist der Tod, wie dieses Bild ja in der Literatur oder überhaupt in der Darstellung des Todes, des Sensemanns plötzlich da gewesen. Mhm. Der stand ganz nah bei mir und ich habe ihn gesehen und habe mich erschrocken. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, was ich damit meine?
Ja, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Und genauso, also es ist, erleben wenig Menschen. Aber wenn du hast ja gerade so schön beschrieben, dass alles lebendig war. Mhm. Also im Fluss, in Bewegung.
Ja, auch ich. Also ich fühlte mich wie ein Teil dieser ganzen Umgebung.
Und es ist im Grunde ein Gefühl, als würde plötzlich der Regen wie in so einer Matrix aufhören.
Ja, ja.
Und du denkst, was ist denn jetzt los? Mhm. So in etwa.
So, oh weia, das gibt's ja auch noch. Habe ich ganz vergessen. Mhm. Das ist die Frage, die ich dahinter sehe. Das bringt mich wieder zu diesem Entweihen oder Entmystifizieren. Ist das etwas, was du gelernt hast im Laufe der Jahre und hat dich das ein bisschen gefeit gemacht vor dieser Riesenangst, die man immer vorm Tod hat oder haben sollte oder muss?
Also die einzige, meine Oma hat immer gesagt, der Tod ist die beste Lebensschule. Und ich habe das sehr lange überhaupt nicht kapiert. Und habe dann später begriffen, das einzige Wichtige, was wir zwischen Geburt und Tod, also was ich wirklich wichtig finde, ist, dass man mit allem, was man tut, glücklich ist. Und damit ja auch Glück verbreitet. Liebende zum Essen. Es ist immer, und damit verhinderst du ja eigentlich, damit machst du eine gute Politik, damit verhinderst du Kriege, damit kommunizierst du anders. Das ist für mich, war für mich immer erstrebenswert, glücklich zu sein. Ich wollte nie eine verbitterte alte Zicke werden, die so eine Mandel, die keiner mehr will, die unerträglich ist, die alleine sterben muss, wo Krankenschwestern sagen, oh, die nervt nur ab, ja, und terrorisiert uns hier. Ich möchte noch mal lieben, bevor ich sterbe. Einmal ganz bedingungslos.
Oh.
Okay. Also wenn du Zeit hättest.
Ich habe eine Menge Zeit auf jeden Fall. Das heißt, du bist der, jetzt kommen wir so ein bisschen nochmal auf das Technische. Mhm. Da stirbt jemand, er ruft dich an und du bist die erste Person, die er anspricht oder eine der ersten Personen, die er aufsucht, um den Tod nicht nur zu organisieren, sondern auch zu verarbeiten. Mhm. Wenn du jetzt sagst, für mich ist es wichtig, glücklich zu sein oder dieses Glück, das du so anstrebst, ist das in dem Moment etwas, weil wir sprachen über das Gefeitsein oder das nicht mystifizieren, ist das etwas, was du dann umsetzen kannst in eine positive Wahrnehmung? Also kannst du dann sagen, Trost ist jetzt das Wort, was ich gerade nicht formulieren kann. Ja. Kannst du trösten in so einem Moment?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste in diesem Beruf ist, das sage ich auch Menschen, die sich bei mir vorstellen, weil sie bei mir arbeiten möchten, ist, dass sie eigentlich einen gesunden, guten Humor brauchen. Also ich kann natürlich keine depressiven Menschen einstellen, die eigentlich philosophisch, lyrisch versponnen sind. Weil ich glaube, jemand, der per se glücklich ist und Glück abzugeben hat, kann viel besser trösten und sagen, kommen Sie erstmal vorbei, ich kann Sie auch abholen, ich kann auch einen Hausbesuch machen, wir trinken erstmal einen Kaffee zusammen, dann sortieren wir die Dinge. Sie müssen auch nicht sofort einen Auftrag erteilen.
Ist das Nüchternheit?
Einfach Mensch, so eine Mischung aus sachlich und menschlich.
Wäre es zu viel, wenn du anfangen würdest zu weinen?
Natürlich, na, um Gottes Willen. Also ich habe mal gemerkt, und das ist ein bisschen die heitere Geschichte, es gibt Berufe, da darfst du nicht verletzt sein, weil dann verdrehen sich die Verhältnisse und Trauernde fangen plötzlich an, dich zu bemitleiden und das ist dann grundverkehrt. Mhm. Also ich hatte mal natürlich einen Berufsunfall und habe mir fürchterlich das Bein gebrochen. Mhm. Und lag dann auch so in der Klinik und dachte, wie lange brauchen Sie jetzt? Wann kann ich dann wieder zur Arbeit? Und hat er gesagt, Typen wie Sie brauchen das echt mal. Sie müssen 2 Wochen hier bleiben. Und hatte dann die ganze Prozedur mit dem Gipsbein und lief damit so Krücken rum.
Oh.
Und habe also alles, was draußen war, abgegeben, hatte aber die Beratung und versuchte immer so meine Krücken zu verstecken, weil die gesagt haben, oh Gott, Sie haben ja einen Beinbruch, das ist ja fürchterlich. Und dann gesagt, nein, es geht um Sie. Das darf sich nicht verdrehen.
Also der Arzt darf nicht auch Schmerzen haben, wenn er dich behandeln soll, sondern der Unterschied zwischen Mitleid, Empathie und Projektion, der scheint doch wichtig zu sein, ne?
Naja, stell dir mal vor, du liegst im Krankenhaus und da ist so ein schmerzerfüllter Arzt.
Der fängt dann an irgendwie mit zu jammern, oder?
Und du sagst dann, sie wissen aber schon, welches Bein das Richtige ist, oder? Das ist nicht gut.
Das ist nicht kompetent.
Der Retter muss stark sein.
Ja, okay, das verstehe ich.
Stell dir mal vor, es kommt ein Polizist an, also es gibt ja auch Fälle, ich sterbe zu Hause in meiner Wohnung, ein Nachbar entdeckt es, der Briefkasten ist überfüllt oder es riecht schon so komisch. Dann ist die Wohnung, in der ich gestorben bin, erstmal ein Tatort. Mhm. Also dann kommt die Polizei, die muss die Tür aufbrechen. Jetzt stell dir mal vor, da kommt ein Polizist, der nicht mehr weiß, um Gottes Willen. Mhm.
Also nochmal zurück zum Ablauf, man ruft dich an, du sagst, kein Problem, ich komme vorbei, kommen Sie vorbei, wir trinken Kaffee, wir reden da. Dann geht's ja ans Eingemachte. Dann so, was möchten Sie denn? Welchen Sarg kaufen Sie?
Na manchmal.
Oder ich habe mal mitbekommen, ich habe Gott sei Dank wenig Umgang mit Tod. Sadhguru
ist sehr unkultiviert, muss ich sagen.
Warum? ich habe wenig Umgang mit dem Tod. Ich habe es nur einmal mitbekommen und war erschrocken darüber, wie viel Prozedere daran hängt. Mhm. Also eine Todesanzeige aufgeben, eine Karte gestalten. Habe ich dich unterbrochen? Meintest du das mit ist nicht kultiviert?
Nein, weil du sagst, welchen Sarg möchten Sie denn kaufen?
Ach so, das meintest du. Ja, und dann kam eben auch die Sargfrage und dann habe ich gemerkt, ey Alter, das ist ja ein richtiges Geschäft. Teure Särge, günstige Särge, Sozialsärge, gibt's alles, ne?
Ja, wobei natürlich Sozialsärge sind für ja Blödsinn, sind Holzsärge.
Aber ganz schlichte, die man so gerade mal bezahlen kann.
Ja, also wichtig ist ja, und da muss man aufpassen, es gibt ja es betrifft ja einen Kulturbereich. Also zum Beispiel fragen ganz viele Leute, warum brauchen wir überhaupt einen Sarg?
Ja.
Weil wir nicht in Indien sind und uns in Tücher hüllen.
Oder in der Türkei.
Genau, da ist es auch so. Deutsch-Türken oder Türken müssen zum Beispiel auch in Berlin in Särgen beerdigt werden. Da kannst die komplette Tüchervariante ist noch nicht möglich.
Aha, okay. Wir wollen Musik hören. November Rain von Guns N' Roses fällt mir gerade ein.
Super.
Ist auch eine Beerdigung im Video, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja, gut.
Mom.
Wie soll ich das beschreiben? Da ist es so ein großer Haufen Fragen liegt vor mir. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, Wir bräuchten irgendwie 15, 20 Stunden, um das ganze Ding aufzuarbeiten. Wenn du eine Frage hast oder eine Antwort, auf die ich keine Frage habe, dann stellst du mir die gleich oder gibst mir die gleich. Jetzt hören wir erstmal Musik, Guns N' Roses. Blaue Stunde heute mit Claudia Marschner. In der blauen Stunde heute sitzt Claudia Marschner mir gegenüber. Sie ist Bestatterin und wir reden über ihren Umgang mit dem Tod und mit den, über die Menschen, mit denen sie zu tun hat. Eben waren wir bei den Särgen. Sag mal, was kostet das eigentlich? Fangen wir mal damit an. Was kostet so ein Sarg?
Ich würde mal sagen, von 400 Euro bis aufwärts. Hat ja keine Grenzen.
Was ist der Unterschied? Kann man edel, also kann man fein sich begraben lassen?
Es gibt Eschen, Linden, Buchen, Eichen. Mahagoni wird nicht mehr gekauft, weil es irgendwie geschützt ist. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Man muss den Tod persönlich nehmen. Also meine Frage würde lauten, wie möchtest du bestattet werden? Wo? Wer soll benachrichtigt werden? Willst du Barfuß oder Lackschuh?
Okay, dann könnte ich sagen, Friedhof irgendwo. Kann man das so einfach? Ich will im Friedhof Schöneberg begraben werden. Muss man sich da bewerben für einen Platz?
Nee.
Den kriegt man zugewiesen?
Ja, ist ja kein Kleingarten.
Ist ein Friedhof eine öffentliche Anlage?
Ja, städtisch oder kirchlich. Du kannst auch überall in Europa beerdigt werden, auf dem Père Lachaise in Frankreich oder an dem wunderschönen Ort, wo du spazieren gegangen bist.
Ach, ich kann mich überall beerdigen lassen.
Ja, also man muss, das Einzige, was ich jetzt schon erlebt habe, ist zum Beispiel in Thailand geht's nicht. Es gibt ja viel Thailand-Affine, die sagen, ich möchte da gerne meine Asche verstreut haben. Sie sind leider kein Staatsbürger.
Okay, Asche verstreuen, das heißt, dann gibt es noch diese Seebeerdigung.
Genau.
Unter einem Baum gibt es ja auch diese Waldfriedhöfe.
Schweiz, Waldfriedhöfe in Berlin. Also wir haben ja leider wenig Berge. Ist eine Idee aus der Schweiz, sich in der Natur verstreuen zu lassen.
Wie viele Gräber gibt es in Deutschland, in Berlin? Zählt man das?
Nee, es gibt, glaube ich, um die 200 Friedhöfe. Aber da geiern ja die Investoren schon, die wollen ja gerne noch bauen.
Ja.
Und ich glaube, es verrottet ganz schön viel Kultur. Also ich sag mal, meine Oma war keine tief religiöse Frau, aber die ist nie aus der Kirche ausgetreten. Und die ist jeden Sonntag, also mein Opa habe ich leider nie kennengelernt, weil der ist in einer Markthalle wirklich umgefallen, hatte einen Herzinfarkt, war weg. Mhm. Und meine Oma litt immer ein bisschen drunter, weil sie sich vorher gekabbelt hatten, also nicht wirklich gestritten.
Okay.
Und die ist jeden Sonntag zum Friedhof.
Ja, wie viele Gräber, hast du gesagt, kannst du nicht genau sagen. Ist diese Gräber, also ein Friedhof ist ja so eine Art Park und in diesem Park gibt es Gräber und diese Gräber gibt es ja so Leerstände und man muss sich dann bewerben. Was machst du dann als Bestatterin? Hast du einen Überblick darüber und sagst, lass dich da und da begraben, das ist günstiger und besser?
Nee, also ich habe mittlerweile so Erfahrungswerte, weil so eine Friedhofsstelle bucht man ja für 20 Jahre oder länger.
Ach so, der vergeht dann auch.
Genau, ne, sind so indirekte Preiserhöhungen auch. Früher war es, ich glaube, im Judentum ist es auf Lebenszeit. Mhm. In Deutschland ist es, also bei Christen ist es, glaube ich, mittlerweile, erst waren es 30 Jahre, dann 25, dann 20 Jahre.
Und dann?
Und dann wird die Grabstelle neu verkauft. Dann sind deine Gebeine, wie man es nennt, also dein Körper muss dann der Erde übergegangen sein. Das wird dann so in so einen Schacht geschächtelt, also wirst nicht weggeworfen und dann wird der nächste bestattet.
Und so Promi-Gräber, die Bertolt Brecht hier auf diesem, wie heißt der Friedhof hier, Dorotheen-Friedhof.
Warst du da mal?
Da war ich mal, ja. Schöner Friedhof, gefällt mir.
Und weißt du, was ich toll finde, da ist ja auch Christa Wolf beerdigt.
Ja, ganz viele Promis sind da, ne?
Thomas Mann oder?
Ich glaube sogar mehrere Manns liegen da. Hm.
Und,
aber warum sind die Gräber noch da? Die sind doch schon länger als 20 Jahre tot.
Ja, weil das natürlich
Kulturgut ist.
Ja, na klar. Okay. Daneben ist ja das Brechthaus auch.
Ja, stimmt.
Und
bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich bin so, ich versuche schnell alle Fragen unterzubringen. was passiert, wenn jemand im Sarg ist? Was passiert dann rein biologisch, chemisch? Verrottet der? Das heißt, aber es gibt keine, es gibt ja, kennst du das in Amerika, dass Leute sich draußen verrotten lassen, damit sie von Fliegen und in diesen Kreislauf, in diesen Ökokreislauf eingebettet sich auflösen?
Nein, ich glaube, die stellen sich der Gerichtsmedizin zur Verfügung. Da gibt es so Leichenfarmen Und diese Gerichtsmediziner können dann anhand von Körpern ermitteln, wann ist die Madenbildung, wie können wir besser kommissarisch arbeiten und so. Sowas gibt es doch.
Nee, ich habe da mal einen Bericht drüber gehört, irgendwie im Radio. Mhm. Das sind Leute, die bewusst wollen, dass sie Teil dieses Zykluses sind. Und dann hat er das auch beschrieben. Der Bestatter damals meinte, das ist dann am Anfang, kommen dann die Fliegen, die legen ihre Eier rein, dann kommen die Maden, die fangen an, das zu fressen. Mhm. Und irgendwann verrottet dieser Körper und wird zu Boden, zu Humus. Mhm. Wie ist das im Sarg? Der ist doch luftdicht wahrscheinlich, ne?
Nö.
Okay.
Also der Organismus Mensch hört einfach auf. Also so wie jede Blume, die du wegschneidest, irgendwann einfach sichtbar vergeht. Mhm. Also ich finde das zum Beispiel immer so niedlich, wenn du einen Welpen hast, einen Hund, der altert ja viel schneller als du selber. Mhm. Also das Alter schreitet, also Zeit ist auch irgendein anderer Faktor, aber der Körper an sich, es sind biologische Prozesse, die Eiweiße zersetzen sich, du bist nicht mehr durchblutet natürlich, dein Herz arbeitet, also deine Maschine ist einfach kaputt. Mhm. Also ein Kind hat mal gesagt, Tod ist so, als wäre der Akku kaputt.
Ja, das Leben ist kaputt, ist weg.
Ist weg, geht nicht mehr.
Hast du mal einen Sarg geöffnet, der 20 Jahre unter der Erde war? Mhm. Oder wie sehen die dann aus? Der Sarg und der Mensch?
Naja, es ist, in der Regel sind es dann nur noch Knochen.
Okay. Mhm. Und ist das so?
Jetzt gehst du aber so richtig in die Gruft.
Ich stell dir die Fragen, die mich interessieren. Ist das zu weit in der Materie? Spricht man über sowas nicht?
Naja, du kannst mit Angehörigen, redest du darüber nicht. Also es ist ja oft eine Thematik, wir hatten mal einen jungen Mann, der ist in Brüssel gestorben, verunglückt, von einem LKW so überfahren worden, dass der Körper zerstört war. Mhm. Und in Brüssel hat man nicht so Kühlräume wie wir. Also die Kühlung verhindert ja immer so ein bisschen den Verfallsprozess. Mhm. Wie ein Kühlschrank eben, plus 4 Grad. Nur eben als Raum. Und die Mutter wollte unbedingt Abschied nehmen, weil sie nicht glauben wollte, dass es ihr Sohn war. Also der Strohhalm Hoffnung war, der saß nicht in dem Auto, der hat vielleicht auch einem Freund das Auto geborgt. Mhm. Der ist nicht tot. Und ich hatte echt Mühe, ihr zu erklären, dass der Körper so zerstört ist, dass wir auch kosmetisch nicht mehr viel machen können. Mhm. Heißt also, wir hatten so Einzelteile auch. Mhm. War richtig übel. Und wir sind dann übereingekommen, dass sie gesagt hat, sie brauchen mir das jetzt nicht näher darzulegen, weil das ertragen Menschen auch nicht. Mhm. Es würde mir reichen, wenn ich die Hand meines Sohnes sehe. Und alles andere verdecken wir mit Tüchern. Mhm. Und dann haben wir sie zu dritt flankiert, dass er uns nicht abdreht. Du weißt auch nicht, wann Menschen psychisch einfach komplett kollabieren. Mhm. Und es war dann wirklich gut. Sie hat gesagt, ja, das ist die Hand meines Sohnes.
Ist das pietätlos, über den Tod so zu sprechen? Wie ich eben zum Beispiel?
Ist ein bisschen abfällig, weil es nicht Teil der Beratung ist. Ich glaube, das ist eher ein medizinischer Bereich.
Abfällig? Also was meinst du mit abfällig?
Na, es hat so
das
bisschen,
macht man nicht?
Weil es hat ein bisschen was Voyeuristisches. Wie verfault der Körper und so. Spielt in meinem Beruf gar keine Rolle. Also es ist ein Prozess, den ich natürlich auch beobachte.
Ja.
Und es ist auch, kostet auch Überwindung. Also ich komme zum Beispiel bis heute nicht mit den Gerüchen klar. Das ist für mich immer noch ein Reiz. Also ich kann alles angucken und auch berühren. Wir arbeiten ja auch mit sterilen Handschuhen und so weiter, mit Tupperware. Und wir müssen manchmal bei Krebserkrankten das Wasser binden. Da musst du Tamponagen in die Nasen stecken.
Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Lust, die Menschen haben an Splatter-Movies. Mhm. Diese seltsame Lust, diese perverse Lust eigentlich, die Leute daran haben zu sehen, wie einer dem anderen den Kopf schießt und das Gehirn rausplatzt.
Erinnerst du dich eventuell an diesen, der ging durch die Medien, ein junger Amerikaner, der in diesen japanischen Suizidwald gegangen ist?
Und ja, Horror. Also wirklich Horror. Das ist wie ein Horrormovie.
Und dann dachte ich, was ein Idiot. Ja. Der hätte doch hingehen können. Und Japaner ziehen sich dorthin zurück.
Ich weiß, ja.
Weil sie einfach auch ihr Gesicht verloren haben. Ja. Und die verwesen in diesem Wald. Und der schießt da die Bilder. Es ist unerträglich geworden.
Okay, das verstehe ich.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst, aber ich habe nicht den Impuls, mich zu entschuldigen.
Bitte
weil
mach es, du kannst nur daran wachsen.
Es tut mir leid, Claudia.
Das ist gut.
Nein, es ist so, dass ich versuche, du hast ja eben über Kinder gesprochen. Mhm. Und Kinder haben ja nicht diese Berührungsangst. Mhm. Und ich empfinde vielleicht auch aufgrund der mangelnden Erfahrung den Tod nicht als etwas, was ich so umgehe, wo ich sage, da gibt es bestimmte Dinge, die darf man nicht, sondern mhm. da kommen wir gleich zu. Mhm. Ich stelle mir auch oft die Frage, warum gehen wir so damit um? Woher kommt das? Mhm. Machen wir aber, wenn wir die nächste Musik gehört haben. Du bist dran.
Frank Sinatra, My Way.
Warum?
Ist einfach pathetisch, ist groß, ist großkotzig.
Und was hat das mit dem Tod zu tun?
I Did It My Way ist ganz oft auch von Nina Hagen die Version.
Stimmt, hast recht.
Hör mal zu, ist toll, passt gut zur Trauerfeier.
Machen wir. Claudia Marschner, Bestatterin, ist bei mir in der Blauen Stunde.
Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somuncu.
Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
In der Blauen Stunde heute ist Claudia Marschner, sie ist Bestatterin. Wir reden über den Tod natürlich, das hat viel damit zu tun. Und eben waren wir bei der Frage stehen geblieben, warum ist unser Umgang mit dem Tod so behaftet? Natürlich gehört zum Tod das Trauern, das wollen wir mal gar nicht in Frage stellen. Aber es gibt ja Kulturen, Papua-Neuguinea zum Beispiel oder andere indigene Kulturen, die den Tod ja auch als erfolgreichen Abschluss des Lebens sehen und damit eine Feier verbinden. Hat das was mit unseren christlichen Werten zu tun? Ist da die Religion zu stark in unserem moralischen und in unserem Wertesystem?
Naja, wir sind ja sozusagen, wir müssen uns ja dauernd und permanent von Sünden befreien. Das hat sich in Berlin ein Glück ein bisschen gelockert. Die Kirche hat sich da zurückgezogen. Also die sagen auch nicht mehr, Leute, die sich das Leben nehmen, sind Sünder. Fand ich damals auch schrecklich. Aber für uns ist Tod eine große Intimsphäre. Deswegen haben wir zum Beispiel Särge, die auch eine Art Dachform haben. Also in Italien hat man so diese drachenförmigen, flachen Särge. Mhm. Und man merkt auch, die Italiener haben nicht so diesen berühmten Meter. Ja, die sind touchiger, körperlicher im Leben. Meine Oma hat auch immer gesagt, nicht der Deckel so nah an meiner Nase dann, wenn ich sterbe. Und ich habe einmal erfahren, dass eine Tochter, und jetzt möchte ich dir gerne erklären, wie das ist, wenn man wirklich mit Trauernden zusammenarbeitet, die darin so involviert sind und nicht theoretisch darüber reden. Ja, man kann so. Es kam eine Tochter, die gesagt hat, sie möchte gerne, dass ihr Vater, der gestorben war, seine eigene Kleidung anbekommt, aber sie möchte, dass wir das machen, weil sie hat ihren Vater nie nackt gesehen. Mhm. Und sie möchte damit jetzt nicht anfangen. Mhm. Und da ist mir klar geworden, dass man bestimmte Intimsphären einfach dann nicht aufbricht. Und sagt, wir machen dann noch ein Foto. Mhm. Oder so. Mhm. Das ist so diese Nacktheit, diese, natürlich, wir kommen nackt.
Man will den Menschen nicht entwürdigen.
Nee. Und ich weiß nicht, es ist ja auch durch die neuen Medien, mhm. Zeigen sich Menschen manchmal in einer Art, also so Britney Spears, mhm. die ist so für mich öffentliches Sterben. Und das, Körperwelten, ich bin da nie hingegangen und habe mich ganz toll mit einer Pfarrerin unterhalten und habe gesagt, ey, der Typ schreddert meine ethischen Grenzen, dieser Boys-Typ, der irgendwie Leichen plastiniert und dann so auf Sexappeal und so Schachspielende und jemand, der seine Haut in der Hand hält. Bisher konnte mir keiner den Körper besser erklären.
Ich war in der Ausstellung
übrigens. Und? Hat es dich weitergebracht oder?
Also mein Verhältnis zum Tod hat es gar nicht verändert, mhm. im Gegenteil. Ja, es ist so ein bisschen Sensationsgier, die dahinter steckt, habe ich das Gefühl. Guck mal, wir zeigen euch Tote mhm. und der Thrill, wenn du reingehst, ist auch wirklich zu denken, oh, das ist jetzt mhm. ein echter Toter. Mhm. Aber wie gesagt, also es ist mehr jetzt Show als Ernsthaftigkeit. Eben.
Und das funktioniert nur, und das finde ich, das hat sowas, was ich gerade als Deutsche überhaupt nicht ab kann, diese Perfidie. Wenn du diesen Plastinaten Namen geben würdest, Hilde Sumpatowski war Lehrerin an der dann würdest du so denken, oh, und jetzt hängt die hier so vor mir am Stäbchen. Verstehst du, du kannst nur Jokes oder so die Leiche, die Toten, ja. indem du den Namen wegnimmst, die Persönlichkeit wegnimmst, und das ist, ich mache genau das Umgedrehte,
ja.
dass erinnert wird, dass der Name erhalten bleibt. Ich hasse anonyme Bestattungen.
Ich merke, dass in allem, was du sagst, schwingt so ein Respekt mit und keine Angst. Ist das richtig? Also hast du Angst vor dem Tod oder hast du Respekt vor dem Tod?
Respekt. Also ich würde.
Du hast keine Angst vor dem Tod?
Nee. Ich habe mal Marianne Bachmeier kennengelernt, wie dann fällt, die ihre, den Täter, ihr, den Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal erschossen hat. Mhm. Diese Frau hatte für mich eine, also die war wie begnadet, weil sie sich nicht darüber gefreut hat. Sie wusste, sie geht dafür ins Gefängnis, das macht sie auch. Es war klar für sie, dass sie den erschießt. Mhm. Und das war, hätte meine Mutter sein können. Mhm. Ja, und insofern habe ich, und die war sehr, ging sehr respektvoll mit dem Tod um, mit dem Tod ihres Kindes. Und ich glaube, ich habe im Leben und in meinen Ausbildungen gelernt, der Mensch ist immer mehr wert als die Summe seiner Fehler. Es gibt keine blöden Toten, die man entsorgen kann. Genauso wenig wie Ärzte sagen, wir behandeln sie nicht, weil sie wählen die falsche Partei oder so, ja. So weit käme es noch. Also es muss Bereiche geben, wo Menschen Menschen sein dürfen.
Ja, jetzt hat der Tod natürlich sehr viele unterschiedliche Gesichter. Es gibt sogenannte gerechte Tode oder erwartbare Tode. Wenn jemand 96 ist und stirbt, ist es anders, als wenn er 16 ist. Ist auch dein Umgang damit dementsprechend angepasst? Also wenn jemand, du hast eben über Mörder gesprochen oder Menschen, die Opfer eines Mordes sind. Was ist da anders in deinem Verhalten?
Es ist ein, also ich finde, wenn ich glaube, jeder Mensch im Übrigen wäre fähig zu morden. Es kommt einfach nur drauf an.
Glaube ich auch.
Ja, also ich könnte dir ganz schnell sagen, wenn jemand meiner Schwester etwas antun würde, könnte ich mir sehr gut vorstellen, den zu erschießen, wenn Gerechtigkeit nicht waltet. Ja, und ich glaube, dass die, ich habe deshalb so einen Respekt, weil der Deal ist, du kannst nicht leben, also der Deal heißt, wenn du leben willst und auf die Welt kommen willst, musst du sterben. Sonst geht den Deal nicht ein.
Gut, aber das sucht man sich nicht aus.
Natürlich nicht, aber
anders. Finde dich damit ab.
Anders geht's nicht. Und es wäre ein Horror, wenn jemand käme und sagt, übrigens, du bist die, die 400 Jahre alt wird. Wäre ein Albtraum.
Würdest du nicht wollen?
Nee.
Warum?
Keinesfalls. Also ich bin, guck mal, wenn ich jetzt noch 40 Jahre vor mir habe, 35, ist doch okay.
Habe ich heute im Auto auch überlegt. Ich habe übrigens auch 40 Jahre gedacht.
Ja.
Dachte, ich bin jetzt 55, 95, gutes Alter.
Super.
Du sagst was sehr Schönes, was nämlich mich so ein bisschen tröstet oder beruhigt, wenn ich eine Angst aufkommen sehe vor dem Tod, dass ich denke, es muss einen Moment im Leben geben. Deswegen habe ich über die unterschiedlichen Formen des Todes gesprochen. Den ungerechten Tod, der kommt, wenn man ihn nicht braucht. Aber den erlösenden Tod, den gibt's auch. Der dann kommt, wenn man sagt, ich hab's hinter mir. Ich möchte jetzt gehen. Für mich ist nämlich auch eine Horrorvorstellung. Ewiges Leben würde ich nie wollen.
Nee.
Das finde ich ist ein Albtraum, weil ich finde zum Beispiel auch den Moment oder die Vorstellung von dem Moment, in dem ich mich endlich verlassen darf, finde ich unglaublich gut.
Der Moment,
obwohl ich nicht suizidgefährdet bin. Also es ist nicht so, dass ich Selbstmord, ich bin jetzt hier und ich bin gerne hier, aber der Tag, an dem ich mich verlassen darf, wird ein schöner sein, glaube ich.
Ja, und umso schöner ist es, wenn zum Beispiel jemand im Raum ist, der, entweder willst du alleine sterben, passiert auch manchmal, dass Sterbende warten, Mensch, hoffentlich geht die Bagage mal gleich eine rauchen, dann kann ich hier in Ruhe sterben, sagen viele Hinterbliebene, wir sind alle rausgegangen, Oma ist gestorben. Und meine eigene Oma hat auch irgendwann, die ist glücklicherweise 94 geworden und die hat dann so mit 85 Richtung 90 hat sie gesagt, Mensch, der kann mich doch jetzt mal holen. Und die Ärzte immer, super Herz, Frau Praus, Kreislauf fit, ein bisschen Wasser, aber und wir schon.
Ja, das ist ein ganz interessantes, ein ganz interessanter Abschnitt unseres Themas. Ich sag dir mal so ein bisschen was Persönliches. Meine Eltern sind beide alt. Mein Vater ist 87, meine Mutter ist 83. Sehr vital beide, aber ich merke, wir sind in einer Zeit des Abschieds. Und mir graut vor dem Moment des Vollzugs. Oder wenn ich weiß, so jetzt ist er tot. Zweimal war es fast soweit, da habe ich auch gemerkt, wie sich das anfühlt, war aber froh, dass es nicht passiert ist. Und jetzt ist es so, dass ich mir selbst versuche, eine Erklärung zu geben und mich vorzubereiten, so als könnte ich mich wappnen dagegen. Kann man aber nicht, ne? Der Tod kommt ja nicht dann, wenn du ihn bestellst, sondern er kommt manchmal, ohne dass du ihn bestellt hast, und manchmal geht er auch wieder.
Ja, ja. Ne? Du bist selbst als Bestatterin nicht gefeit. Als mein Vater starb, wir hatten dann schon ganz, ganz lange keinen Kontakt. Der wurde aber auch so 73, 75 und der schrieb uns Kindern tatsächlich noch einen Brief.
Oh.
Und da hat es mich einmal weggerissen.
Also ein Brief aus dem Jenseits, den du bekommen hast.
Er hatte einen Freund, also mein Vater war auch ein bisschen typisch Marschner, auch ein bisschen pathetisch und so. Und er hatte einen Vollstrecker, einen Kumpel, er lebte in Passau. Und er hatte einen Kumpel, der ihm versprochen hat, wenn du tot bist, schicke ich die Briefe los, ich kümmere mich dann und so weiter. Und ich habe dann den Brief gekriegt. Aber es war ein gutes Heulen.
Okay. Ja. Wir hören Musik. War ich dran oder bist du dran? Ich bin schon wieder dran. Das stimmt, wir hatten Frank Sinatra vor der Pause. Mhm. Was gibt's denn, was mit Tod zu tun hat? Wir hören mal ein bisschen Klassik und eine Arie aus dem Requiem von Mozart. Ist es okay?
Mach doch La Mama Morta.
Das machen wir danach. Jetzt hören wir erstmal Mozart.
Okay.
Und dann hören wir, das hören wir danach. Hören wir, und dann Claudia Marschner, Bestatterin, ist noch ein bisschen hier und wir reden dann weiter über dieses, ja, komische, aber irgendwie doch präsente Thema. Hm. In der Blauen Stunde heute ist Claudia Marschner. Wir reden über ihre Arbeit als Bestatterin. Welche Fragen habe ich noch? Also, ich bin immer noch bei dem Vorgang, du kommst dahin. Was muss man eigentlich alles machen, bürokratisch, wenn jemand stirbt?
Du hast eine Meldepflicht, du musst den Tod beim Standesamt melden.
Standesamt?
Ja, das ist so, früher war es das Einwohnermeldeamt. Hm. Und du musst ja auch den Pass abgeben, auch der gehört dir nicht. Mhm. Also du musst ja das ganze Systemische abgeben. Das finde ich ganz spannend, dass so alles, was, sie müssen ihren Personalausweis dabei tragen, das gibst du alles mit ab. Mhm. Staatseigentum.
Du wirst gelöscht,
deleted, gestorben. Mhm.
Was, wie ist das mit dieser Karte, der Anzeige, muss man das machen?
Nö, aber es machen viele, die... aber wir sind da hängen geblieben, wie du gerne sterben möchtest.
Ja.
Sollen alle Kollegen kommen, Showbusiness, nee. Flair, Bushido singt oder so, Flair hält eine Trauerrede.
Das wäre nicht schlecht übrigens, gute Idee. Kann er wahrscheinlich nicht.
Alles kann kommt die nur rappen. In schwarzem Anzug. Alles kommt und...
Gute Frage. Du fragst mich das jetzt wirklich ernsthaft, ne, wie ich sterben will oder wie ich bestattet werden will. Also ich würde am liebsten verschwinden. Also ich würde gar nicht, ich habe mal ein Buch geschrieben, da habe ich beschrieben, wie ich mir meine eigene Bestattung vorstelle. Und es war so durchdrängt von Rachegedanken. So alle Leute, die mir Schlechtes getan haben, sollen traurig sein. Und so einem total Leiden. Überhöhten Selbstmitleid. So, jetzt wisst ihr, wen ihr verloren habt. Und das ist aber weg. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich denke, wenn ich einfach weg bin, würde ich auch gerne unauffällig verschwinden. Ist das gängig? Gibt es Leute, die sowas sagen?
Leider ja.
Ja?
Also, kennst du den Film Solange es Menschen gibt mit Lana Turner? Oh, musst du dir irgendwann mal angucken. Mhm. Also ich bin eher so ein bisschen Drama-Baby. Mhm. Typisch amerikanisch, aber endlich geht es mal um eine Haushälterin, die schwarz ist, aber eine weiße Tochter hat. Und diese Haushälterin dient eben einem Hollywood-Star, Lana Turner. Und es gibt einen riesen Hick und Hack. Das Leben ist sehr kompliziert. Mhm. Und am Ende ihres Lebens wird sie bestattet in der Baptistenkirche. Mahalia Jackson singt Sooner Will Be Done. Und alle kommen. Der Postbote, der Milchmann kommt.
Erweisen ihr die letzte Ehre.
Der hat eine Kutsche mit einem blumengeschmückten Sarg. Also die einfache Frau, die plötzlich ein Megastar ist. Und alle gucken sich an und der Raum füllt und füllt und füllt sich. Mhm. Und das ist so ein Zeichen für, diese Frau war echt geliebt.
Ja, Queen Elizabeth fällt mir jetzt ein. Das war ja auch so eine Prunkhochzeit. Diana. Ich habe das gesehen und habe mich das gefragt. So, ist dieser Mensch, ich sag's jetzt mal ein bisschen komisch, ist der so viel wert?
Ja.
Als andere?
Nein. Jeder gleichermaßen, und dann gibt's ja Unterschiede. Also wenn ich jetzt einfach nur mal spinnen könnte über meine Bestattung, man darf ja leider nicht damit spielen. Wir könnten beide...
Warum?
Naja, weil dann hast du es verwirkt. Das ist, glaube ich, wenn wir...
Was?
Wenn wir jetzt so tun würden, Und sehr geehrte Damen und Herren, Claudia Marschner ist gestorben und am 15.8. ist die Beerdigung, um mal zu gucken, wer da kommt. Und
ach so, wir, und das wir
gaukeln,
meinst du.
Wir gaukeln okay. nur rum.
Nee, nee, das geht das nicht.
Dürfen wir
den
nicht.
Eigenen Tod vortäuschen, das, nee, das geht nicht. Gar nicht.
Wenn du wirklich tot bist, glaubt
dann
keiner.
Dann wirst du bestraft und von sag, Gott, glaube ich.
Das, da würde keiner rangehen wollen. Aber es wäre, also ich möchte gerne, wenn ich jetzt, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich so denken, ja, ein Friedhof, eine Kutsche, die bitte die Stadt lässt die Glocken läuten.
Ja.
Der vom Finanzamt hält eine Rede und sagt, Frau Marschner hat immer ihre Steuern bezahlt. Sie war eine redliche, ein Schatz unserer Gesellschaft. Das wäre doch toll.
Also willst du eine Genugtuung haben, der... Ist es erzwungene Anteilnahme? Nee, es ist eine Erkenntnis. Es, ja, den Leuten wird bewusst, dass du eigentlich nicht genug wertgeschätzt wurdest zu Lebzeiten.
Das bedeutet, dass ich weg bin.
Was das bedeutet, ja.
Meine Oma hat zu Lebzeiten immer gesagt, ihr werdet schon sehen, was passiert, wenn ich tot bin.
Ja. Ja.
Ihr werdet euch umgucken. Und wir, Oma, hör doch mal auf, immer so ein Ass auszuspielen. Natürlich werden wir uns umgucken, ja. Aber du stirbst ja nicht.
Ja. Das ist ein bisschen auch, dass man spüren will, wie sehr man geliebt wird.
Natürlich,
ne?
Wie wichtig man auch
ja.
ist.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Oma, dafür musst du ja nicht sterben. Ihr werdet euch noch... Und dann war sie auch immer so ein bisschen Schauspielerin. Ihr, wenn ich nicht mehr bin, ihr werdet euch noch umgucken.
Ja, ja.
Natürlich, Oma.
Ja, das verstehe ich. Das ist aber auch irgendwie so was sehr Kindliches. Ne?
So werden wir aber auch, wenn wir alt sind.
Man will vermisst werden. Deswegen verstecken sich Kinder auch und die Eltern sollen sie vermissen.
Du wirst im Alter auch sagen, ich war ein guter Moderator.
Natürlich,
das sag
ich jetzt schon.
Und alle sagen, ja super. Und weißt du, wenn du ein bisschen langsamer laufen musst.
Ich habe dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, indirekt. Ich mache ja dieses Jahr meine letzte Tour und es fühlt sich ein bisschen an wie Sterben.
Genau.
Weil die Leute schreiben auch sowas. Wir werden dich vermissen.
Ja, ja.
Das ist total schmeichelnd und man denkt so, wow, man wird echt geliebt auch, aber man stirbt nicht. Also es ist nicht so, ich bin ja danach noch da, aber trotzdem tut's gut, das mitzubekommen.
Ja, also es ist toll, dass du das sagst, weil natürlich, du begräbst einen Teil deines Lebens und zum Beispiel ist Sterben, Pubertierende spielen ganz oft mit dem Tod. Ich bringe mich um und ich erschieße mich oder sonst irgendwas oder ich hau ab und so. Also dieses Wegsein ist für Pubertierende toll, weil sie sich häuten und weil ihre Kindheit stirbt. Das merken die. Die sterben in ihrem Körper und erwachsen. Pubertät ist die beste Erklärung für Tod.
Ja.
So eine Metamorphose. Plötzlich wirst du ein Mann. Gerade warst du noch ein Junge. Und würdest du weißt nicht, will ich jetzt nochmal nuckeln? Und einfach, oder bin ich jetzt so ein Mann?
Ja, was, man hat die Schwere des Lebens nicht auf den Schultern.
Nee.
Und deswegen ist das Leben auch verzichtbarer. Vielleicht, weil man gar nicht begreift, dass man das Leben weggibt.
Es gibt ja
Romeo und Julia fällt mir jetzt ein.
Oh.
Wo dann... wo diese Geschichte, dass sie so tut, als wäre sie tot und er dann aus Kummer sich wirklich umbringt und sie aufwacht und sieht, dass er stirbt und sich dann mit umbringt. Und dass man die ganze Trauer dieser Geschichte eigentlich darin liegt, dass man denkt, Wahnsinn, die treffen sich im Tod als Liebende und sind dadurch erfüllt. Was hast du für Tattoos? Ich sehe, du hast ein Kreuz auf dem Arm.
Ja.
Warum?
Weil es, vielleicht hat es doch was damit zu tun, dass ich ein bisschen... was an meiner Seite brauche und rufe.
Hast du das, warum hast du das gemacht? Was war der Gedanke, als du es gemacht hast?
Die Tätowierung?
Ja, das Kreuz.
Das Kreuz. Ich hätte gerne was für immer. Ich bin nicht so ein Kettentyp, weil ich mich sehr schnell beengt fühle. Und die Körperbemalung ist ein guter...
Also was überlebt für immer?
Ja, für immer. Das war ja früher so verpönt für Seefahrer, Prostituierte, Zuhälter. Ist auch ein bisschen, ich mag mittlerweile auch tätowierte Frauen, also es gibt ja auch so ganz schlimm zugehackte bis ins Gesicht, das ist mir ein zu dolles Statement, aber andere schminken ihr Gesicht, ich bemal halt meinen Körper.
Und das Kreuz, ist das ein Hinweis auf deinen Job?
Nee, das ist
einfach nur so.
Ja, es ist irgendwie, ich merke eben, dass ich auch christlich sozialisiert bin und meine Oma hat immer gesagt, die war echt so eine Weise in unserer Familie, hat immer gesagt, weißt du Claudia, es ist ganz einfach, du musst nicht das ganze BGB auswendig lernen, die 10 Gebote reichen, halte dich dran und gut ist. Und das habe ich so mitgenommen und es stimmt. Also diese Grundwerte. Und ich bin jetzt nicht so eine Hobby-Buddhistin, die sagt, und das ist Buddha und Shiva und Riva.
Ja.
Ich mag das Kreuz ganz gerne. Es hat was irgendwie, wenn sich da was kreuzt und begegnet und so.
Du hast viel mit Kirche zu tun, ne?
Mhm.
Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der gläubig stirbt, katholisch stirbt oder evangelisch oder muslimisch oder jüdisch? Gibt es da für dich Unterschiede?
Naja, es gibt eine unterschiedliche Herangehensweise in den Bestattungsriten. Also,
kennst du die auch alle?
Naja, es macht einen Unterschied, ob du den Kaddisch am Grab verliest oder eben Bibelverse in der Trauerhalle. Ich weiß nicht, ich glaube, das weißt du besser, aber im Islam bei den Bestattungen müssen die Frauen zurückbleiben Keine und die Ahnung. Männer gehen zum Grab.
Keine Ahnung.
Und im Jüdischen ist es so, dass eben der Sarg sehr schnell zum Grab getragen wird, dann wird ein bisschen Erde drauf gemacht und der Kaddisch wird verlesen. Jeder glaubt einfach, ich glaube, an etwas zu glauben und sei es an die Natur oder Götter oder Geister oder Elementarteilchen, an ein Universum, in dem wir ja eingebunden sind.
Ja, ich habe das deswegen gefragt, weil ich war bei ein paar Beerdigungen in meinem Leben und was mich wahnsinnig geärgert hat bei den christlichen Beerdigungen, die ich gesehen habe, es waren ausschließlich christliche Beerdigungen, war diese Werbeveranstaltung für die Institution Kirche. So, jetzt kommst du zurück in den Schoß der Kirche. Jetzt ist die Kirche der einzige Ort, der für dich noch zuständig ist. Mhm. Und deswegen sprich bitte unsere Gebete. Mhm. Deswegen mach all das, was du vielleicht zu Lebenszeiten, ich will nicht sagen verteufelt hast, aber abgelehnt hast. Mach das jetzt mit. Also nicht der Sterbende, aber die Leute, die diesen Sterbenden betrauern. Mhm. Und ich fand das unglaublich unangenehm, weil ich dachte so, ey, warum macht ihr jetzt Werbung für die Kirche? Hm. Macht doch einfach euren Job und überlasst mir, ob ich eintreten will oder nicht.
Da hast du recht, das ist aber, glaube ich, eine deutsche Umsetzung. Ich finde zum Beispiel auch deutsche Buddhisten eigentlich genauso wie Christen, die auch immer sagen, Buddha und Shiva und verneiget euch. Und kennst du noch früher das Verout in Berlin?
Nee.
Und der Osho und wir, bevor wir...
Ach so,
wir,
ja, ja, klar, meinst du die Bhagwan-Disco?
Wir ganz befreit tanzen auf unseren Socken und so. Und du gehörtest nie dazu. Es war auch, sind auch immer elitäre Clubs.
Das, was du eben vorgeschlagen hast, das hören wir jetzt. Welche Musik war das nochmal?
La Mama Morta.
La Mama Morta, hören wir jetzt. Claudia Marschner. Marschmusik, habe ich mir gemerkt. Ist bei mir in der Blauen Stunde gleich, sprechen wir weiter. Claudia Marschner, Bestatterin, ist bei mir in der Blauen Stunde. Jetzt muss ich nochmal überlegen und rekapitulieren. Das Technische habe ich jetzt ungefähr verstanden. Das ist wahrscheinlich eher so, ja, Dienst nach Plan, ne?
Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie du bestattet werden möchtest.
Ah,
wenn es bergab geht mit dir.
Habe ich noch nicht dran gedacht, wie ich es will. In einem Sarg hätte ich, glaube ich, Platzangst. Oder Klaustrophobie, also Angst vor der Enge. Mhm. Ins Meer will ich auf keinen Fall. Ich bin überhaupt nicht der Meerestyp. Ich mag das Meer auch nicht. Ich habe Angst vor dem Meer. Mhm. Und wenn ich ins Meer geworfen werden würde, das wäre für mich ein Albtraum. Ich habe gestern noch so einen Film geguckt über Monsterwellen. Da kannst du mich richtig mit foltern. Unter einem Baum vielleicht, an einem Ort, den ich sehr mag. Und den gibt es auch. Und ich glaube, das würde mir reichen. Mhm. Aber verbrannt werden, ich habe so einen Restgläubigkeit noch und habe so Angst, dass man das merkt.
Aber möchtest du gerne, bist du vielleicht dann jemand, du hinterlässt ja Werke. Du bist ja auch ein Künstler.
Super.
Du hast ja das gute Glück, ich glaube, du singst, du schreibst.
Ich lebe irgendwie
tanzt
weiter.
Tanzt du auch oder so. Also es wird doch weiter transportiert, oder?
Das ist super, dass du das sagst. Das ist für mich übrigens einer der größten Trostmomente, wenn ich Angst habe vor dem Tod, dass ich sage, eigentlich bist du unsterblich mittlerweile, weil du so viel hinterlassen hast. Also du hast, das ist vielleicht jetzt ein bisschen arrogant.
Angeberin.
Nee, gar nicht. Es ist mit jedem Buch, also ich habe jetzt 12 Bücher geschrieben und ein Buch ist immer wie eine Geburt. Also es fühlt sich, ich habe noch nie eine Geburt gehabt, vielleicht kommt das noch. Aber es fühlt sich an, als hättest du was geschaffen, was bleibt. Und das ist ein ganz erhebendes Gefühl, was dir die Angst vor dem Tod nimmt. Also du merkst es richtig, du denkst, ey, noch was gemacht, um weniger Angst vor dem Tod zu haben. Kannst du es nachvollziehen?
Na klar.
Ja?
Also ich glaube, das Schlimmste für Menschen ist, und das sollte man ihnen auch nicht, also ich versuche auch, immer etwas, ob ich jetzt eine Wohnung von jemandem sehe, der sagt, komm mal vorbei, ich habe eine neue Wohnung. Ich versuche immer was Gutes zu sehen, sagen, tolle Fenster oder super. Ich hasse Leute, die auch sagen, das gefällt mir nicht und das würde ich anders machen und so. Weil Menschen möchten gut sein, sie möchten was hinterlassen, sie möchten etwas schaffen. Ich glaube, das ist so ein Urinstinkt von Menschen. Manchmal machen sie genau das Falsche und zerstören den ganzen Globus.
Kannst du unbefangen glücklich sein?
Unbefangen. Kann man befangen glücklich sein? Ehrlich?
Na klar, wenn man aus einem Bestattungsinstitut kommt und erlebt, wie jemand mit 16 stirbt, glaube ich, trübt das doch den Tag, oder nicht? Und auch das Glück.
Ja, also ich musste lernen im Alter von 30, da habe ich mich ein bisschen übernommen mit Arbeit und mit dem Interesse für das Thema und lief dann plötzlich in so Panikattacken rein. Mhm. Nicht richtig schlafen, nicht richtig Urlaub, also keine Auszeit.
Kein Vertrauen gehabt in den Lauf der Dinge. Mhm.
Und dann dachte ich, okay, ich muss es trennen. Also ich brauche ein Privatleben. Und das, was ich verloren habe, ist in der Tat so eine schöne, gesunde Naivität. Also die Monsterwelle, der Bananenritt auf der Monsterwelle, das bin ich auch nicht mehr. Die Achterbahn mit 39 Loopings brauche ich auch nicht als Kick. Ich esse dann unten die Zuckerwatte und ich muss auch nicht von Brücken springen an so einem Bungee-Seil, so wie das die Dunja Hayali macht, von 70 Meter. Ich springe von einem Turm runter. Das habe ich alles. Wenn ich einen Kick bräuchte, dann hätte ich es im Beruf.
Aber das ist dann eine Gratwanderung, ne? Also einerseits professionell zu sein und zu sagen, das ist mein Job, wenn die Tür zu ist, bin ich auch raus. Aber auf der anderen Seite auch noch so mitfühlend, empathisch zu sein, dass man sagt, naja, ich kann das jetzt auch nicht einfach ablegen, das gehört dazu.
Also was ich gelernt habe, ist, es ist auch teilweise so, wenn ich, das hat mir ein Kinderarzt mal bestätigt, ich glaube, du kannst es nicht mehr, weil man dich kennt. Wenn ich auf einer Party gefragt werde, na und was machst du denn beruflich, sage ich, ich bin Tätowiererin. Das glauben die mir auch. Weil ich nicht mehr an einem Buffet zwischen Nudelsalat und Coca-Cola und Bier über den Tod sprechen möchte. Das hat auch was mit einer Diskretion zu tun. Ich habe auch teilweise sehr, jetzt gebe ich ein bisschen an, sehr hochrangige Kunden aus Politik, Medien.
Kunden sind die Angehörigen.
Die Angehörigen. So, also die Angehörigen kommen und die Toten werden versorgt. Und es ist schon auch ein bisschen meine Aufgabe, die abzuschirmen. Ich lästere zum Beispiel überhaupt gar nicht gerne über meinen Beruf. Man kann immer grob erzählen, was war das Besonderste. Also man muss immer den
Hab
Kicker
ich
liefern.
Habe ich absichtlich nicht gefragt.
Ist aber, ist, vielleicht ist es eine ganz natürliche Frage. Also man hat in der AIDS-Zeit hat man Homosexuellen immer unterstellt, alle rennen auf dem Friedhof mit einer Federboa rum. Und dann musst du die Bilder immer wieder ein bisschen gerade rücken und musst sagen, es ist kein Entertainment. Das ist das Härteste, was ich in meinem Beruf lernen musste. Zuhören und Stille aushalten. Also wenn du dir vorstellst, ich sag jetzt eine Minute nichts, dann kommst du als Entertainer irgendwie in eine Bredouille und denkst, ich muss jetzt so ein bisschen füllen und unterhalten. Das ist so
eine Bringpflicht.
Genau. Und das muss man lernen zu lassen. Man muss auch mal die Tränen ertragen, nichts sagen, einfach mal da sitzen. Das hilft oft mehr als immer dieses, und dann wollte ich Ihnen noch was sagen und so. Am Anfang habe ich da Fehler gemacht, weil ich dachte, ich muss es jetzt übernehmen. Gar nichts.
Verdienst du gut?
Ja. Also ich...
Ist man reich, wenn man Bestatterin ist? Ist das dein Unternehmen?
Ja. Also ich... Reichtum geht immer einher mit irrsinnig hohen Steuerzahlungen, Vorauszahlungen. Ich arbeite in der Tat so, dass ich qualitativ viel Zeit mit meinen Kunden habe. Ich gebe denen auch lieber gute Preise weiter und gucke, was brauche ich wirklich fürs Leben. Ja.
Bist du bescheiden?
Nee, nicht wirklich. Ich finde, das Thema Geld, gerade in dem Bezug, es ist immer echt scheiße, eine Rechnung zu stellen, weil es macht so einen Aufbau einer netten Geschäftspartnerschaft irgendwie kaputt, dass die Leute sagen, ja siehst du, jetzt schickt sie ja doch eine Rechnung. Das ist immer so ein Kaputtmacher und ich finde, Nena hat das mal so schön gesagt, Geld muss einfach fließen. Es muss für alle Leute einfach gut und wohlig durch die Adern der Wirtschaft fließen. Es muss bei jedem ankommen, wie Strom aus der Steckdose. Da fängst du ja auch nicht an zu sagen, jetzt lad mal noch die 897 Akkus auf, sondern du haushaltest damit, weil es da ist. Und so muss es mit Geld sein.
Kann man Glück kaufen?
Nee, never ever. Also Geld führt oft dazu, dass du unglücklich wirst. Ich habe sehr viel reiche Freunde aus der Baubranche. Also es geht nicht immer einher mit Berühmtheit. Die sind unglücklich.
Wie glücklich bist du im Schnitt zwischen 1 und 10, wenn 10 sehr glücklich ist?
10.
10?
Es war eine harte Arbeit. Ich bin 57.
Und permanent 10?
Ich war mal 1.
Das hast du eben ja angedeutet. Wollte ich.
Also was meinst du mit Glück? Dass ich kreischend, schreiend rumrenne? Mir geht's.
Nee, ich meine einfach, wie sehr bist du eingebettet in deinem eigenen Leben und bist mit dem, was du hast, zufrieden? Das ist für mich Glück.
Also ich habe, ich sag dir ganz einfach, ich hatte das große Glück, ja, ein Jahr vor Corona einen kleinen Schrebergarten anpachten zu können, für den ich mich Jahre vorher beworben hatte und habe den schon wieder vergessen. Und du glaubst gar nicht, wie glücklich das macht, sich durch so einen Garten zu wühlen.
Das glaube ich.
Einfach nur so.
Also simple Dinge machen dich glücklich.
Ja, jetzt ja. Ich habe früher ganz oft versucht, Glück zu kaufen. Neue T-Shirts, neue Turnschuhe, eine Uhr, nochmal zum Friseur, eine Reise. Es hat alles nicht funktioniert. Hm. Und dann dachte ich, ich finde Geld wichtig, damit du zufrieden bist. Es macht mich immer noch, ich habe immer noch diese Existenzangst in mir. Das ist so meine Herkunft. Kein Geld haben ist die Falle überhaupt. Aber wenn du genug Geld hast und das ist ein Puffer auf dem Konto und du könntest jetzt auch eine Waschmaschine oder einen Maler bezahlen oder eine
Reparatur. Hast mehr Möglichkeiten einfach. Kannst entscheiden.
Reich Ranitzky hat mal gesagt, es ist schöner im Taxi zu heulen als im Bus.
Das stimmt.
Und er hat recht.
Kate Bush würde ich jetzt gern hören. Da gibt es ein Video, da ist sie mit Donald Sutherland zu sehen. Kennst du das? Weiß nicht, wie dieses Lied heißt, aber Ben findet das auf jeden Fall raus. Und danach haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir haben sogar noch zwei Takes. Nur noch einen. Ach, das gibt's ja gar nicht. Mist. Aber wir reden gleich weiter. Claudia Marschner ist bei mir in der Blauen Stunde und jetzt hören wir noch ein bisschen Musik. Im leider, leider, leider letzten Take der Blauen Stunde sitzt immer noch Claudia Marschner mit mir zusammen im Studio. Seit langem mal wieder ein Gast, den ich sehe. Ich habe oft nur aufgezeichnet über Entfernung in den letzten Jahren. Und das bringt mich auch gleich zu der Frage Corona. Was hast du Corona gemerkt in deinem Business?
Über Tote? Nee.
Sind mehr Leute gestorben? Mhm. Das ist natürlich, ist jetzt ein wichtiges Thema. Du bist ja direkt an der Quelle. Ich vermute, irgendwie sagt mein Gefühl mir, du bist, ich sag's jetzt mal provokant, du bist Querdenkerin. Das meine ich überhaupt nicht ernst, sondern ich glaube, du bist ein kritischer Mensch und du wirst mit dem Umgang, den die Gesellschaft, die Politik insbesondere mit Corona hatte, wahrscheinlich auch deine Probleme gehabt haben.
Also es war in meinem Bereich die menschenverachtendste, also was ganz grausam war, und ich bin durch die Feuerproben Ebola, das konnte abgekapselt werden, weil Amerikaner in Afrika direkt gesagt haben, wir stoppen hier ein Virus. Ich bin Katastrophen geübt durch AIDS, also ich bin da auch nicht hysterisch rumgerannt, habe gesagt, Hilfe, Hilfe, wir können kein Glas mehr gemeinsam benutzen. Corona war the cream of the crop.
Das ist sehr geil.
Menschen sind wirklich, also eiskalt alleine gestorben. Du musst dir vorstellen, du liebst das erste Mal. Wir gehen es jetzt mal in die Eskalation. Du bist das erste Mal verliebt. Du hast eine tolle Lebenspartner und denkst, boom, hätte ich nie gedacht, dass ich, alter Knauf, hier nochmal so voll liebe und so. Die wird krank, kommt ins Krankenhaus und du darfst nicht rein. Was machst du denn dann? Bleibst du da nett und sagst, verstehe ich. Das hat etwas mit der Gesellschaft gemacht, diese Maßnahmen, wo mir jetzt viele Freunde oder Kinder von Freunden, die auch erwachsen sind, sagen, ich nehme erstmal Abstand von Menschen. Ich habe da was kennengelernt und mitgekriegt, was ich nicht gedacht hätte. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass Menschen so schnell so hartherzig sind.
Ja, deswegen, ich habe dich gefragt, weil ich das Gefühl habe in der Retrospektive, wir sind ja alle dabei, das noch zu verarbeiten, uns in der Krise, aber die Krise auch mit uns, war Corona eigentlich nichts anderes als eine gestreute Todesangst? Also es hatte sehr viel damit zu tun, dass diese latente Todesangst, die wir alle irgendwie zu haben scheinen, manche mehr, manche weniger, aktivierbar ist. Durch bestimmte Trigger, Wörter, Bilder, die Särge zum Beispiel in Italien, die Intensivstationen. Und das alles hat ja bei Menschen eben immer wieder diese Angst vor dem eigenen Tod, aber auch dem Tod der nächsten Verwandten geschürt.
Also was ich dir sagen kann, ist, wenn meine Schwester, die mir im Moment der nächste, wichtigste Mensch ist, erkranken würde an Lepra, Es wäre mir scheißegal. Ich würde an ihrer Seite stehen und wenn ich da selber mit sterbe.
Oh ja.
Sage ich dir ganz ehrlich.
Ja.
Wenn mich da einer abhalten wollte, würde ich, glaube ich, ganz schön komisch reagieren. Und unter Umständen würde der Staat sagen, die ist doch nicht mehr ganz dicht. Die braucht jetzt mal eine Zelle mit ein bisschen Watte an den Wänden. Was mich geschockt hat, war ein Freund, der in Österreich lebte, kam nach Berlin, weil sein Vater hier verstorben war. In der Corona-Zeit und wir saßen im Geschäft, also ich hatte auch diese komische Scheibe, habe immer gelüftet, hatte diese, alles was hygienisch ist und trotzdem kann man ja Mensch bleiben. Und wir unterhielten uns und plötzlich kriegte der so Meldung. Denken Sie daran, wenn Sie nach Österreich einreisen, fünf Tage, also begeben Sie sich. Ich denke, Und er, ich sagte, ja, du brauchst keine Angst haben, das ist ein Tracker. Da sitzt jetzt kein Stasi-Typ und sagt, den muss ich mal ansimsen. Das heißt, es geht alles über private Telefonanbieter.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist aber da auch ambivalent, muss ich sagen. Ich finde, die Angst vor dem Tod, dadurch, dass man ausgesetzt ist, einer Gefahr, die man nicht einschätzen kann, ist eigentlich identisch zu der Angst, die man hat, wenn man alles tut, was einem gesagt wird, um diese Gefahr nicht in Kauf nehmen zu müssen. Also man sieht ja zum Beispiel heute noch Leute mit Masken. Ich habe gestern jemanden im Wald gesehen mit Maske. Alleine im Wald mit Maske. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Also was ist in seinem Kopf? Nämlich das Gleiche, die Todesangst. Wenn ich das nicht tue, was man mir sagt, dann könnte ich sterben. Dann
die Fledermaus hat es überlebt und ist nach Berlin geflogen.
Ja, oder was auch immer. Es ist aber der zentrale Punkt, der alle verbindet, die in irgendeiner Weise extrem drauf reagieren und nicht gelassen. Das ist sowohl der sich weigert, als der alles mitmacht, ist die Angst vor dem Tod. Ist die Konfrontation mit, da ist etwas, das kann, AIDS war es ja genauso, das kann von heute auf morgen dich befallen und du bist dem ausgeliefert und du wirst dieses Leben nicht mehr leben können.
Und dann kommt es drauf an, wie die Gesellschaft reagiert und mit dir zusammenarbeitet und dich behandelt, versorgt, für dich Erledigung macht. Was mich schockiert hat, war, ich war ja wirklich gar nicht Querdenkerin und ich war ein bisschen schluderig und die haben dann gesagt, Claudia, wenn er in die Krankenhäuser wird, du musst jetzt mal langsam eine Impfung vorlegen. Ich sage, ja, alles klar, mache ich. Und hatte dann wieder eine Bekannte, du kennst ja dann einfach Leute in dem Bereich, die hat gesagt, komm nach Schöneberg, wir haben da so ein Impfzentrum, kriegst du einmal Johnson und gut ist. Kommst sowieso nicht das zweite Mal, weil ich kenne dich, vergessen und so. Ich hatte also Johnson und endlich diesen scheiß Cove-Pass. Und alle waren, da hat gar keiner mehr raufgeguckt, alle so, ey, nicht der Cove-Pass. Dann saß ich, als die ersten Lockerungen kamen, in einem Restaurant, dachte, heute gehst du mal alleine essen, so beim Italiener, lässt dich schön bewirten, endlich mal wieder draußen und so. Und der so, kann ich den Pass mal sehen? Ich so, ja, hier bitte. Nein, ist nur Johnson, ist nur 1 von 1. Und so ganz laut, weißt du, endlich hat er was Und ich so, und was, ist doch aber eine zugelassene, nein, das ist entweder BioNTech und es geht bei uns nicht. Alle drehten sich um und du kriegst mal so ein Gefühl davon, wie es ist, so du darfst hier nicht mit uns essen.
Ja, das ist ja ein multiples Gesellschaftsversagen, ne, was du da beschreibst.
Keiner hat gesagt, ey, nur lassen Sie mal die Frau in Ruhe.
Ja.
Ja? Ich habe gesagt, hören Sie zu, so toll können Ihre Nudeln nicht sein, ich gehe wieder, alles in Ordnung.
Mich. Ja.
Hätte ich fast gesagt, ich sage, aber jetzt reden Sie auch bitte nicht weiter.
Ja, wir sind leider am Ende, wir müssen ein bisschen uns raffen, aber ein letzter Satz dazu. Was mich besonders geärgert hat, ist, dass die Verantwortlichen für die Informationen, die wir ja notgedrungen beziehen mussten, nicht beruhigt haben, sondern dass sie geschürt haben. Und zum einen die Angst, von der wir gesprochen haben, und dann aber auch eben das, was du gerade beschrieben hast, die Missgunst, also diesen Neid oder diese Arroganz, ich hab's, du hast es nicht, du darfst das nicht, was ich darf. Und das fand ich ganz fatal und ich hätte nie erwartet, dass eine Regierung das zulässt in einem Land, das man für normal hält. Also das hat mich wirklich erschüttert. Und es ist immer noch so heute, dass es ja weitergeht. Also jemand wie Lauterbach hört ja nicht auf.
Nee,
der sagt ja immer noch, lasst euch impfen.
Ja, und weißt du, was nicht das Ziel von Politik sein kann, ist, und das ist leider passiert, dass ganze Familien gespalten wurden.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Da haben sich Kinder mit Eltern gestritten. Dann haben die gesagt, jetzt kommst du überhaupt nicht, jetzt kommt ihr alle nicht mehr in den Garten.
Ja.
Ich sag, lass doch deine Kinder.
Ehepaare, das ist quer durch die gesamte Gesellschaft gegangen, im Kleinen wie im Großen.
Das darf so nicht sein.
Claudia,
jetzt. Kann ich mir ein Lied wünschen?
Natürlich, du kriegst noch ein Lied. Ich wollte eigentlich am Ende noch irgendwas Schönes sagen. Also mein Eindruck von dir, ist tatsächlich, dass du glücklich bist, aber es ist eine, deswegen habe ich auch Patina wahrscheinlich gesagt, es scheint ein gewachsenes Glück zu sein, das auf einem anderen Fundament steht als ein geschenktes Glück. Also ich habe das Gefühl, du hast dir das erarbeitet.
Ein bisschen zu doll. Also eigentlich sollte man generell glücklich sein.
Vielleicht sollte man nicht so viel Mühe aufwenden, um glücklich zu sein, sondern das Glück einfach kommen und gehen lassen. So wie das Leben. Danke, dass du da warst.
Ich habe mich gefreut.
War sehr spannend. Alles Gute weiterhin. Und wenn ich mich beerdigen lassen will, weiß ich, wohin ich gehe.
Und weil es so viel Spaß gemacht hat mit dir, möchte ich gerne das Lied Sunny hören.
Sehr gut.
Als Abschluss.
Natürlich, das machen wir. In der Blauen Stunde war heute Claudia Marschner zu Gast. Wir hören uns nächste Woche wieder und dir alles Gute.
Dir auch. Und euch allen da draußen auch.
Radio 1. Nur für Erwachsene.